Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Jetzt hat im Studio meine Kollegin Susanne Kuhlmann Platz genommen. Die nächsten 20 Minuten gehören Umwelt und Verbraucher. Habt ihr denn auch Themen, die im weitesten oder engeren Sinne mit Corona zu tun haben, im Programm?
Ja, das haben wir auch. Wir reden gleich zu Anfang über seniorenfreundliche Lösungen für das Kontakthalten via Internet. Und wir berichten über den Boom bei Abokisten für Gemüse und Obst aus ökologischem Anbau und über den fürs Radfahren. Schafft die Viruspandemie gerade neue Routinen bei der Mobilität? Und zum Schluss dann der Verbrauchertipp zur Haushaltsauflösung mit Unterstützung von gemeinnützigen Helfern. Solange die Ausbreitung des Virus nicht eingedämmt ist, sollten ältere Menschen zu Hause bleiben, vor allem ältere Menschen, und auch keinen unmittelbaren Kontakt zu Familie und Freunden haben. Was bleibt, ist das Telefonieren und, für alle, die darüber verfügen, der Kontakt über das Internet. Computer, Tablet oder Smartphone. Wie gut sind die Älteren eigentlich mit digitalen Kommunikationsmöglichkeiten ausgerüstet? Darüber möchte ich mit Nicola Röhricht sprechen. Sie ist Referentin für Digitalisierung und Bildung bei der BAXO. Das ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Guten Tag, Frau Röhricht.
Guten Tag.
Wie viele Ältere sind denn online?
Also bei den über 60-Jährigen sind es 65%, die online sind, und mit Smartphone ausgestattet sind es 45%. Insgesamt in Deutschland sind es 9 Millionen Menschen, die aber nicht im Internet sind.
Welche Anwendungen für die, die schon digital unterwegs sind, sind jetzt denn am hilfreichsten in der augenblicklichen Situation?
Ja, ich habe das selber auch erlebt, dass die Messenger-Dienste, also die Möglichkeiten, mit dem Smartphone Nachrichten oder Fotos zu schicken, noch viele mehr Funktionen haben, und habe mit WhatsApp zum Beispiel Videotelefonie angewendet. Also das könnte man mal üben und ausprobieren, ganz einfach, ohne noch irgendeine zusätzliche App runterzuladen, kann man die Verwandten oder Freunde eben auch mal sehen dann am Smartphone.
Wie macht man das ganz praktisch?
Also man kann bei WhatsApp, wenn man die Kontakte dort sieht, entweder den Telefonhörer drücken, um eben seinen Kontakt anzurufen über WhatsApp kostenlos, und man kann aber auch das Kamerasymbol drücken. Und dann hat man eine Videotelefonie, einen Videokontakt.
Dann sieht man sich also auch.
Dann sieht man sich, genau. Auf dem Smartphone sieht man den anderen, mit dem man telefoniert. Und man kann auch noch mit dem Smartphone mehrere Menschen nacheinander anrufen. Wenn man also eine Freundin in Hamburg hat und eine andere in Frankfurt, dann kann man erst die eine anrufen und dann die nächste mit einem Plus hinzufügen. Das sieht man auf dem Smartphone, wenn man dann den Lautsprecher anstellt.
Und dann können alle drei zusammensprechen.
Genau, dann können drei zusammensprechen, glaube bis zu vier gehen. Und dann kann man eben zumindest auch mal gleichzeitig, wie beim Kaffeetrinken sonst normalerweise, miteinander sprechen.
Wie könnten Familie oder Freunde die Kontaktmöglichkeiten denn für Menschen erweitern, die momentan weder Computer noch Laptop noch Smartphone haben? Man könnte ihnen ja zum Beispiel ein Smartphone leihen oder kaufen und vor die Tür legen.
Genau, das halte ich für eine sehr gute Idee. Das Smartphone sollte dann aber, oder auch ein Tablet oder ein Laptop, sollte voreingerichtet sein natürlich und braucht ja auch Internetzugang. Wir haben dann auch überlegt, ob nicht Nachbarn oder nähere Verwandte, die in der Nähe wohnen, ihr WLAN auch zur Verfügung stellen könnten, dass man sich das als älterer Mensch nicht jetzt noch einrichten muss. Und man könnte dann auch von Verwandten sich über das Festnetztelefon helfen lassen. Die BAXO hat auch beim Digitalkompass Sprechstunden eingerichtet, wo also auch, wenn die Verwandten nicht mehr mögen oder das schwierig ist, Hilfe angeboten wird übers Telefon, wenn man Probleme mit dem Zugang ins Internet hat.
Das WLAN aus der Nachbarschaft, das müsste der Nachbar dann öffnen, ne?
Genau, da müsste man ja diesen Zugangscode bekommen. Und wenn man einander gut kennt und vertraut, ist das eigentlich eine Möglichkeit, relativ schnell dann dieses Smartphone, was man bekommt, oder Laptop, was man bekommt, mit dem Internet zu verbinden und sofort dann das umsetzen zu können, mit den Verwandten in Kontakt zu gehen oder sich Informationen zu holen im Internet.
Ist das Seniorenhandy auch eine Alternative?
Ja, das ist sicherlich eine Alternative. Da gibt es auch Funktionen, dass man sich Hilfe sozusagen von dem Anbieter, der das Seniorentelefon zur Verfügung stellt, holen kann. Für manche, die dann etwas geschickter werden, ist es dann irgendwann zu umständlich. Das ist sind die Rückmeldungen, die wir bekommen. Also ein normales Smartphone sollte eigentlich auch gut bedienbar sein. Man kann auch Vergrößerungen und Vereinfachungen der Darstellung auf dem Bildschirm einrichten.
Dankeschön an Nicola Röhricht. Bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, bei der BAGSO, lässt sich zum Einlesen kostenfrei und auf Papier ein Wegweiser durch die digitale Welt für ältere Bürgerinnen und Bürger bestellen. Infos, wie man ihn per Post bestellt oder auch herunterlädt, gibt es im Internet unter www.baxo.de. Und auf unserer Internetseite, auf der des Deutschlandfunks, finden Sie einen Verbrauchertipp zu Seniorenhandys. Datum ist der 27. März. Die Corona-Pandemie hat unser aller Alltagsleben völlig auf den Kopf gestellt, nicht nur das der Älteren. Wer kann, versucht, Kontakte außerhalb der eigenen vier Wände zu vermeiden. Lebensmittel werden aber trotzdem gebraucht. Und so haben Lieferdienste von Supermärkten alle Hände voll zu tun, denen Milch und Müsli, Käse und Kohlrabi zu bringen, den Leuten, die nicht selbst ins Geschäft kommen wollen. Und auch die Anbieter von Abokisten mit Biogemüse und Bioobst wissen momentan vor lauter Aufträgen kaum, wo ihnen der Kopf steht. Aus Schleswig-Holstein berichtet Johannes Kulms.
Auf Großstadtmenschen wirkt der Bischof idyllisch. Erst recht in Zeiten der Corona-Pandemie. Die Landschaft ist sanft hügelig. Um das alte Bauernhaus streifen Hühner, Katzen und ein Hund. 20 Minuten Autofahrt von Kiel entfernt betreiben hier Antje Prüm und Jörg Manns einen Biohof. Der Verkauf von Abokisten mit frischem Gemüse und Obst ist schon lange das wirtschaftliche Standbein der Eltern von drei Kindern. Doch seit dem Beginn der Corona-Krise stehe das Telefon nicht mehr still, sagt Jörg Manns.
Also wir haben jetzt auf die Schnelle ca. 20-30% mehr Kunden und darüber hinaus noch Nachfragen, weil wir momentan uns nach wie vor über jeden Kunden freuen. Aber es ist schon so, dass wir jetzt gucken müssen, wie wir das auch arbeitstechnisch und logistisch irgendwie alles bewältigen. Ne?
Gerade eben haben Sie Fenchel, Salat, Mangold und Petersilie gesät. Wenn alles gut läuft, könnten Sie schon in 5 bis 6 Wochen mit der Ernte beginnen. Dass die Leute angesichts der Pandemie verstärkt auf Abokisten setzen, sei doch verständlich, sagt Antje Prüm.
Ja, ich denke, das eine ist, dass die Leute einfach nicht mehr gerne im Supermarkt oder in der Öffentlichkeit einkaufen gehen. Das merke ich ja auch selber, wenn ich einkaufen gehe. Es ist einfach in geschlossenen Räumen, es ist eng und ja, es ist einfacher, sich die Sachen nach Hause liefern zu lassen, das ist ja klar.
Die Menschen dächten auch, dass regional angebautes Gemüse und Obst wichtig für die Versorgungssicherheit seien, glaubt die 52-Jährige. Der plötzliche Boom stellt das Paar allerdings vor große Herausforderungen. Wegen der knappen Verfügbarkeit von Fahrzeugen und Fahrern können nicht alle neuen Interessierten sofort eine Kiste kriegen. Offene Stellen zu besetzen war lange Zeit schwierig, denn die Biohofbetreiber suchen keine Saisonkräfte, sondern wollen langfristige Beschäftigungsverhältnisse schaffen.
Und es ist tatsächlich so, dass seit 5 Jahren zum ersten Mal hier unabhängig Leute anfragen, ob sie was tun könnten. Und das ist für uns tatsächlich eine neue Situation. Ja.
70-80% der Hofeinnahmen sichern die Kistenabos bisher. Die deutlich gestiegene Nachfrage in den letzten Wochen dürfte den Anteil zumindest kurzfristig vergrößern. Doch werden die neu gewonnenen KundInnen auch nach der Eindämmung der Pandemie dabei bleiben, wenn Supermärkte wieder ganz normal betretbar sind? Antje Prüm ist zuversichtlich.
Es werden vielleicht nicht alle dabei bleiben, die jetzt bei uns bestellen, aber ich denke, ein großer Teil wird das schon machen und sich sicherlich wieder auf so grundlegende Dinge besinnen auch.
Anbieter von Biokistenabos aus anderen Bundesländern wie Hessen und Brandenburg berichten ebenfalls von einem Nachfrageboom. Dirk Lehmann kann das bestätigen. Er betreibt im Kreis Stormann nördlich von Hamburg einen Lieferservice für Bioprodukte, die die umliegenden Höfe beisteuern. 5.500 Produkte hat er im Angebot. Das Sortiment eines Biosupermarkts, sagt Lehmann.
Hier arbeitet jeder jetzt mindestens 12 Stunden am Tag und ich mache meine 14 Stunden, 6 Tage und mache eigentlich nichts anderes mehr als arbeiten, essen, schlafen.
Das gestiegene Umweltbewusstsein in der Bevölkerung brachte ihm auch zuletzt schon deutlich mehr Kundschaft. Lehmann spricht vom Greta-Effekt. Doch seit der Corona-Pandemie gehen die Anfragen durch die Decke. 60% haben sie im Vergleich zum Vorjahr zugelegt. Lehmann hat erstmal einen Aufnahmestopp verhängt. Er fühlt sich an das Jahr 1986 erinnert, als sich nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl die Nachfrage in seinem damaligen Hamburger Bioladen verdoppelte.
Und so trägt uns halt eine Krise nach der anderen. Bei jeder Krise rennen uns die Leute die Bude ein. Das ist normal. Nur man weiß immer nicht vorher, wann die Krise kommt.
Doch Dirk Lehmann war vorbereitet. Vor 2 Jahren hat er seine Hallen nahe Bad Oldesloe erweitert. Wenige Wochen vor der Pandemie hatte er gerade 2 neue Fahrzeuge gekauft. Inzwischen hat er die Zahl seiner Beschäftigten von 40 auf 48 aufgestockt. Mit 12 Kühlfahrzeugen fahren sie in Norddeutschland Bioprodukte aus. Dank der rasch gestiegenen privaten Nachfrage konnte Lehmann gut abfedern, dass viele Kitas, Firmen und Schulen als Kunden derzeit ausfallen. Nur Klopapier liefert er nicht mehr aus, weil das zu viel Platz in den bis oben gefüllten Transportern beanspruche. Mancher verzweifelte Interessent habe deswegen am Telefon geweint. Andere beschwerten sich, weil zwischenzeitlich nicht das passende Olivenöl verfügbar war.
Da kann man sich hinterher fürchterlich darüber freuen, dass es das endlich wieder gibt. Die meisten Menschen haben größtes Verständnis und schränken sich auch ein wenig ein.
Auch Dirk Lehmann glaubt, dass viele der neu gewonnenen Kunden langfristig dabei bleiben. Und gerade die Grenzen des Kapitalismus spüren.
Also dieses schneller, höher, weiter, in dem wir ja auch drin stecken, ist irgendwann nicht mehr durchführbar.
Krisenkunden könnten zu Stammkunden werden. Wer Abokisten mit Obst und Gemüse kauft, unterstützt auch die regionale Landwirtschaft. Viel weniger Autos sind zurzeit auf den Straßen unterwegs, dafür deutlich mehr Fahrräder, vor allem bei schönem Frühlingswetter. Fürs Radfahren, gerade in der Zeit der Virusbedrohung, spricht Verschiedenes. Die Lungen werden belüftet, der Körper produziert im Sonnenlicht Vitamin D und eventuellem Lagerkoller strampelt man zumindest zeitweise davon. Der verlangte Sicherheitsabstand von 1,50 Meter ist soeben auch für Räder in der Straßenverkehrsordnung festgeschrieben worden. Wie krisentauglich sind Radverkehr und Zweiradbranche tatsächlich? Anke Petermann hat sich in Mainz umgehört.
Rupert Röder vom Verkehrsclub Deutschland hat sich eine 1,50 Meter lange Poolnudel auf den Gepäckträger geklemmt. So viel Abstand müssen Autos von Radfahrern nach der neuen Straßenverkehrsordnung halten. Das demonstriert der VCD-Mann mit dem grünen Schaumstoffutensil für die Wassergymnastik. Im üblichen Berufsverkehr würde er damit vermutlich Hubkonzerte provozieren. Doch Corona-bedingt sind nur wenige Autofahrer unterwegs. Röder befährt zunächst einen markierten Schutzstreifen auf der Fahrbahn. Die Poolnudel ragt nach links darüber hinaus. Die Autofahrer bleiben brav hinter dem Radler, bis sich die Fahrbahn noch weiter verengt. An dieser Stelle steht zusätzlich ein Tempo-20-Schild.
Das ist das Signal, dass Autofahrende und Radfahrende sich gemeinsam auf einer Spur mit einer stadtangemessenen Geschwindigkeit bewegen.
Lobt Röder den frisch sanierten Bereich, während ein Bagger in den neuen gepflasterten Mini-Kreisverkehr der großen Langgasse einbiegt. Ebenfalls ein Element der Entschleunigung.
Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass der Radverkehr trotzdem stattfindet.
Trotz Corona wird geradelt. Oder wegen.
Also Radverkehr hat zugenommen.
Bestätigt Alltagsradler Axel Fries.
Ich habe auch Kollegen, die dann jetzt verstärkt mit dem Fahrrad fahren, weil sie öffentlichen Verkehrsmittel, Zug oder so nicht nutzen wollen. Die fahren dann auf dem Fahrrad her.
Mindestens, wenn man sich auf die Fahrbahn begibt und nicht auf zu engen Radwegen fährt, kann man gut auch mit 1,5-2 Metern Abstand sowohl zu Fußgängern fahren als auch zu anderen Radfahrenden.
Stellt VCD-Mann Röder fest. Und genau das Radeln auf der Fahrbahn, erleichtern Mainz und andere Großstädte zunehmend. Durch Schutzstreifen. Der VCD und der größere Allgemeine Deutsche Fahrradclub drängen darauf. Amelie Dörres vom ADFC Mainz-Bingen.
Es werden einfach mehr Fahrräder auf die Straße markiert, die auch den Autofahrer ein deutliches Zeichen geben. Hier ist Radverkehr.
Mainz ist auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Stadt, bestätigen die Experten der beiden Öko-Verkehrsclubs. Aber es gibt noch reichlich zu tun. Wenn die Uni Mainz nach der Corona-Pause in den Semesterbetrieb startet, heißt das auch, Massen von Radlern drängeln sich abends auf einem gefährlichen Radweg auf dem Bürgersteig bergab Richtung Innenstadt.
Die Fahrradspur wird immer enger. Ein Überholen ist gar nicht möglich, das heißt, die Fahrräder können nur hintereinander fahren. Dann weichen viele von den Schnellfahrern gerne auf die Autostraße aus, was dann auch zu Bremsen oder wütenden Autofahrern führt.
Eine der beiden Fahrbahnen müsste den Radlern zugeschlagen werden, um die Gefahr zu entschärfen, findet Dörres. So mancher wage derzeit erstmals zu radeln, weil der Autoverkehr nicht mehr so stark ist.
Der Sommer kommt. Ich denke, der ein oder andere wird wahrscheinlich schon dabei bleiben, wenn er merkt, dass er ein bisschen Gewicht verliert und Farbe ins Gesicht bekommt.
Jäh ausgebremst hat Corona allerdings die Frühjahrskauflust, konstatiert Moritz Baumann, Filialleiter im Mainzer Rathaus. Rathaus mit D heißt der Fahrradhändler, mit Filialen auch in Darmstadt und Heidelberg. Der Saisonstart sei ins Wasser gefallen.
Man merkt das natürlich auch umsatzmäßig. Um die Osterzeit ist so die Hauptumsatzzeit, wo die Fahrradläden ihr Geschäft machen.
Was viele nicht wissen, Fahrradhändler beraten telefonisch, liefern Räder aus oder lassen sie abholen. Die Werkstätten sind geöffnet. Das Rathaus hat die Reparaturannahme nach draußen auf den Bürgersteig verlegt.
Wir hatten sonst immer Vorlaufzeiten von einer Woche oder von zwei Wochen sogar. Und jetzt können wir das innerhalb von einem Tag erledigen.
Trotz ausgedünnter Belegschaft. Botschaft an die Kunden, keine Wartezeit für Reparaturen. Der Filialleiter sorgt sich.
Ja, wir hoffen, dass wir es zwei Monate noch so hinkriegen können. Mit Kurzarbeit, mit Steuerstundungen. Ja, wir freuen uns über Arbeit, sodass wir auch noch in naher Zukunft da sein können.
Wer ein Rad mit Reparaturbedarf hat, sollte jetzt also eine Werkstatt finden, die sich darum kümmert. Alle anderen können für die kommenden wärmeren Tage Touren planen, nach den neuen Abstandsregeln zwischen Radlern, versteht sich. Zieht ein Angehöriger ins Pflegeheim oder stirbt, stehen Familienmitglieder oder Hinterbliebene oft vor der Frage, was mit der verlassenen Wohnung passiert. Dienstleister bieten Haushaltsauflösungen an und die schlagen mit Kosten zwischen 300 und 500 Euro pro Zimmer zu Buche. Günstiger wird es, wenn man Brauchbares aussortiert und gemeinnützigen Organisationen zur Verfügung stellt. Dazu der Verbrauchertipp von Detlef Karg.
Diese Schrankwand aus den 1970er Jahren hat es nicht mehr in die Lagerhallen der Emmaus-Gemeinschaft im Kölner Norden geschafft. Dort findet sich, was etwa nach Haushaltsauflösungen übrig bleibt, zu einem günstigen Preis wieder. Von diesem Verkauf erwirtschaften die 30 Mitglieder der katholischen Gemeinschaft ihren bescheidenen Lebensunterhalt. Gut 40.000 Euro im Monat muss Willi Dös, der Leiter der Kölner Emmaus-Gemeinschaft, erwirtschaften. Das funktioniert mit brauchbarem Gebrauchten.
Gute Möbel, eher nicht mehr so Riesendinger. Also was der Gelsenkirchener Barock ist wirklich out. Ja, oder auch der sechstürige Kleiderschrank ist mega out, geht gar nicht mehr. Kleinere Möbel, gut erhalten, Hausrat, Kleidung, Bücher.
In einem reichen Land wie Deutschland bleibt etwa nach dem Tod eines Menschen mehr übrig, als dessen Angehörige brauchen können, die im Zweifel natürlich selber alles besitzen, was man im Alltag benötigt. Die kostenlose Abholung, wie sie Emmaus und zahlreiche andere Initiativen in Deutschland anbieten, hilft also beiden Seiten. Die Nachfrage ist größer als das, was Willi Dös und seine Mitarbeiter schaffen können.
Wir könnten in Köln mühelos 10 Emmaus-Gemeinschaften mit 10 Hallen bestücken. Wir müssen eher reduzieren, wir müssen eher absagen. Wir haben bis zu 50 Anrufe am Tag.
Echte Entrümpelungen müssen die Emmaus-Mitarbeiter allerdings ablehnen. Allein schon aus Umweltgründen, wenn es etwa um die fachgerechte Entsorgung von Sondermüll, wie etwa furnierten Sperrholzmöbeln, Farben, Medikamenten und Kühlschränken geht. Auch mit Unrat vollgestopfte Wohnungen sind natürlich nichts für Initiativen, die mit Brauchbarem ihr Geld verdienen. Hier müssen dann doch professionelle Haushaltsauflöser wie etwa Uwe Wallner aus Niederkassel bei Köln tätig werden, denen oft so manche böse Überraschung begegnet.
Das Schlimmste, was ich erleben musste, war eine Messi-Wohnung, die schlimmer war, als was meine Mitarbeiter, die regelmäßig Fernsehen schauen, jemals im Fernsehen gesehen haben. Da waren die Räume vollgestopft von Fenster bis Tür, von Wand zu Wand, von Fußboden bis Decke. Man kam wirklich nicht in die Räume. Da haben wir auch statt einem Tag 3 Tage gebraucht, 3 volle Tage. Und ich musste da ziemlich jonglieren, um andere Aufträge halt nicht stornieren zu müssen.
Immerhin lassen sich so die Kosten reduzieren, wenn ein Haushalt aufgelöst werden muss. Das, was brauchbar ist, lässt man kostenlos abholen und hilft so Menschen, die vom Verkauf dieser Dinge leben. Die Lagerhalle von Emmaus, unweit der Kölner Fortwerke, ist jedenfalls täglich gut besucht. Hausrat und Elektrogeräte zu einem günstigen Preis finden ebenso ihre Abnehmer wie Kleider. Vor allem junge Leute schätzten oft den Retro-Look vergangener Zeiten als Alternative, denn so wie Willi Döss:
Da hat sich in den letzten Jahren auch einiges getan. Die Qualität der Kleidung ist durchweg schlechter geworden. Selbst Kleider kann man nicht mehr als Lumpen verwerten. Das Recyceln ist total schwierig. Der Markt ist überschwemmt.
In ganz Deutschland gibt es Selbsthilfeinitiativen, die bei der Auflösung von Haushalten helfen. Aufgrund der vielen Anfragen und oft begrenzten Kapazitäten sollte man mit einem Vorlauf von 4 Wochen bis zur Abholung rechnen.
Das war der Verbrauchertipp von Detlef Karg. In welchem Maße sich unsere Welt ändern würde, ahnte am 3. April 1973 niemand. Heute vor 47 Jahren wurde zum ersten Mal mobil telefoniert. Dass der weltweite Siegeszug der Handys auch enorme Umweltauswirkungen hat, darauf macht heute die Deutsche Umwelthilfe aufmerksam. Mit der Initiative Handys für die Umwelt sammelt sie zusammen mit dem Rücknahmesystem Mobile Box und mit Behörden, Unternehmen, Verbraucherinnen und Verbrauchern ausgediente Mobiltelefone. Mehr als 120 Millionen werden in deutschen Schubladen vermutet. Ein Schatz, der sich heben bzw. weiter nutzen oder recyceln ließe.
Susanne Kuhlmann, vielen Dank für die interessanten Themen vom Kontakthalten übers Internet bis hin zum Verbrauchertipp. Das war der Vormittag im Deutschlandfunk. Wir hoffen, dass wir Ihnen Impulse geben konnten zum Nachdenken auf der einen Seite, aber auch konkrete Hinweise für das Gelingen des Lebens in diesen Zeiten. Auch nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Jetzt aber übergebe ich an die Nachrichtenredaktion und dann die Sendung Der Mittag. Hier erfahren Sie das Neueste aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Andreas Stopp wünscht guten Tag.